Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wirtschaftskunde, wie immer mit Rüdiger Bachmann aus Amerika und Christian Bayer aus Bonn. Hallo ihr beiden.
Hallo Holgi, hallo Rüdiger.
Hier liegen noch ein paar Sachen rum aus den letzten Sendungen, da wollte ich mal ein bisschen aufräumen. Also erstens, das liegt schon seit ein paar Monaten. Was bitte ist die stetig differenzierbare Nachfragefunktion?
Ach, das war ein Witz, den ich mal gemacht habe, weil der eben ein bisschen veranschaulichen soll, ist natürlich für Insider, veranschaulichen soll, wie sehr sich die Ökonomik doch gewandelt hat. Also es gab tatsächlich mal eine Zeit, sozusagen die Hochzeit der mathematischen Ökonomik, als die Ökonomik tatsächlich sehr theorielastig war, sehr formal war, im Grunde genommen in weiten Teilen Zweig der angewandten Mathematik war.
Dass man sich tatsächlich wann? Also über was für einen Zeitraum reden wir da?
60er Jahre.
60er, 70er bis hinein in die 80er Jahre, würde ich sagen. Und dann wurde das halt immer weniger. Ich meine, wir haben immer noch einen Theorieteil und auch Theoriegruppen an Departments. Es ist nicht so, dass Theorie völlig tot ist, aber der relative Anteil, sagen wir mal, der Forschung und auch das Prestige innerhalb der Ökonomik hat sich doch schon sehr gewandelt von, ja, eben theoretisch-mathematischer Forschung, die dann zum Schluss, und deshalb ist sie ja auch dann weniger bedeutsam geworden, die sich doch in gewisse Verästelungen, sagen wir mal, geriert hat, die dann, wo man dann tatsächlich die Frage stellen kann, was sollte das und ist das tatsächlich mehr als angewandte Mathematik? Und stetig differenzierbare Nachfragefunktion, das ist tatsächlich das war mal so eine Habilitationsschrift, glaube ich, von einem, ich will den Namen jetzt nicht nennen, von einem berühmten deutschen mathematischen Ökonomen. Da hat man sich eben die Frage gestellt, welche Bedingungen an Präferenzordnungen und so weiter müssen erfüllt sein, dass die Nachfragefunktion, die man daraus ableiten kann, nicht nur, sagen wir mal, fallen im Preis, das ist ja so üblich, also das, wie gesagt, wenn der Preis jetzt lass mich mal fertig machen. Und dann hat man nicht nur fallen, was schwierig genug zu beweisen ist, da hat Christian recht, oder eigentlich gar nicht zu beweisen ist, hat man sich dann solche Fragen gestellt, welche mathematischen Eigenschaften die dann auch noch haben können, unter anderem, ob die glatt sind oder smooth auf Englisch, das heißt tatsächlich immer und unendlich differenzierbar sind. Naja, gut, also wie gesagt.
Verstanden habe ich das jetzt aber nicht.
Also lass mich vorher nochmal versuchen. Okay.
Du unterrichtest mehr Erstsemester, hä? Huh?
Nee, gar nicht. Ganz lange nicht mehr. Aber habe ich früher mal gemacht. Aber ich hatte mal so ein Faible für Gleichgewichtstheorie und so. Also lass mich nochmal versuchen. Das einfachste oder das Ausgangsproblem ist folgendes. Die Frage, die sich die Leute gestellt haben, ist, existiert so etwas wie ein markträumender Preis?
Ja.
So.
Intuitiv würde ich sagen, jo, der existiert.
Ja, das ist halt ursprünglich als Problem gar nicht so einfach, dass das existiert. Also das zu sagen. Der einfachste Fall ist, du sagst, ich habe eine Nachfragefunktion. Willst du das
nicht wirklich erklären jetzt,
oder? Doch, ich will es dem Holgi erklären.
Ich habe einfach nur einen Witz gemacht. Das war nur eine Schifre.
Ja, es ist ein schlechter Witz, den muss man erklären.
Das war eine Schifre für die mathematischen Exzesse, die älteren mathematischen Exzesse unserer Disziplin, von der wir Gott sei Dank weggekommen sind.
Mehr ja, aber trotzdem Uli, mit dem Holgi erklären. Mitgefangen, oder wie hieß das? Mitgehangen
ist ja. Dann erklärst halt, während die Leser. Wenn die Zuhörer einschlafen werden.
Ich erkläre es ganz einfach nur. So, das ist ein nicht so einfaches Problem. Wenn du jetzt zeigen kannst, dass du bei irgendeinem Preis mehr Nachfrage als Angebot hast und bei irgendeinem Preis mehr Angebot als Nachfrage hast, dann bist du fast fertig. Aber du brauchst halt, dass die Funktion stetig ist. Eine stetige Funktion, die einmal positiv ist und einmal negativ, die kreuzt mindestens einmal Null. Das ist so Mittelstufenmathematik. So, das Ganze ist jetzt in höherdimensionalen Räumen mit vielen Preisen nochmal eine Ecke komplizierter. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, welche Eigenschaften, da wurde viel darüber diskutiert, welche Eigenschaften müssen die Leute haben, deren Präferenzen haben, damit man das zeigen kann. So, das ist alles. War jetzt nicht so lang.
Nee, war nicht so lang. Und dann habe ich noch eine Hörerfrage war das und die lautet ungefähr, ich habe sie nicht mehr gefunden, wie würde denn eigentlich so eine Wirtschaftsordnung, also eine Weltwirtschaftsordnung aussehen, wenn sie von euch, also von zwei Ökonomen sozusagen oder von der Ökonomik from scratch, also von Grund auf neu designt würde?
Ja, ich würde sagen, wir drei kriegen alles, oder?
Ja. Ja, aber ein bisschen müssen wir umverteilen. Also irgendjemand kriegt noch schicke Turnschuhe.
Nehme ich an.
Also ist das tatsächlich aus der Kategorie Fragen, die man gar nicht stellen sollte, weil es keine sinnvolle Antwort darauf gibt?
Ja, jedenfalls die Ökonomik nicht.
Ja,
die Ökonomik stellt sich diese Frage nicht. Also insofern sind sozusagen uns als Ökonomen gefragt, und das ist problematisch, weil ich meine, da gibt's ja Werturteile, die dahinter stecken, wie Christian ja versucht hat, mit seinem auch schlechten Witz jetzt hier klar zu machen, ja. Klar, du kannst, wenn dein Werturteil ist, dass wir alle drei alles bekommen sollen, dann ist das eben die beste Ökonomie. Also insofern, das ist letztlich das kann man sich vielleicht moralphilosophisch überlegen. Aber ob das jetzt wirklich eine Aufgabe der Ökonomik ist, jedenfalls in dieser ganz breiten Fassung der Frage, halte ich eher für nicht so gegeben.
Das heißt, lieber mal bei John Rawls nachschlagen und dann daraus eventuell ökonomische Schlüsse ziehen.
Ja, das eine, oder du hast halt ganz spezielle Probleme. Ja, das nennt man das sogenannte Mechanismusdesign. Du hast ganz spezielle Probleme, wie zum Beispiel eBay hat eben das Problem, über Auktionen seinen Umsatz zu maximieren oder sowas, oder seinen Profit zu maximieren. Und wenn man das hat, also wenn man das sehr, so mal relativ gut abgegrenzte Probleme hat, dann ist es schon so, dass Ökonomen da Hilfestellung leisten können, wie man so eine Auktion optimal designt zum Beispiel. Da haben einige Ökonomen richtig Geld verdient. Also das ist ein konkreter Fall aus der realen Welt bei eBay und solchen Sachen. Also es gibt, wie gesagt, es gibt eine Disziplin des sogenannten Mechanismusdesigns. Die hat dann auch, das ist letztlich das, oder das moderne Gewand dessen, was zum Beispiel in Deutschland lange Zeit Ordoliberalismus oder Ordnungsökonomik genannt wurde. Wie designt man Verfassungen? Welche Anreizwirkungen gibt's in Verfassungen zum Beispiel? Aber es ist halt immer, weil du immer halt dann fragen musst, was wollen wir eigentlich erreichen? Ja, man kann sagen, also man kann natürlich, was die Ökonomik schon machen kann, ist, wenn einer sagt, das möchte ich gerne erreichen, wie jetzt eBay, seinen Profit zu maximieren, wie kannst du mir helfen? Ja.
Das ist ja keine ökonomische Ordnung, sondern die Ordnung kommt ja woanders her. Die Ordnung ist ja dann, letztendlich ist ja Politik, wenn eBay sagt, wir wollen reicher werden.
Richtig. Auf der gesellschaftlichen Ebene wäre das dann die Politik.
Genau.
Also jedenfalls in der demokratischen gesellschaftlichen Ebene wäre das dann die Politik, die das vorzugeben hat. Und insofern ist das tatsächlich eine Frage, mit der sich Ökonomen schwer tun würden.
Ja, dann hätten wir das.
Zumal ja das ja historisch auch nicht so immer gut gegangen ist. Also.
Wieso? Planwirtschaft ist doch eigentlich eine super Sache.
Naja.
Stille. Crickets. Okay.
Da sind wir halt eigentlich wieder beim Anfang.
Steht die differenzierte Nachfrage zum
Thema? Ja, genau. Weil nämlich natürlich diese ganze diese gleichgewichtstheoretischen Überlegungen, da ging es natürlich im Kern um die Systemfrage. Und da waren auch gar nicht so wenige dieser Gleichgewichtstheoretiker, waren eigentlich eher ziemlich links im politischen Spektrum verortet, weil es nämlich darum ging, um die Frage zu, eigentlich wollen wir ja zeigen, das funktioniert nicht, ne? Da kam dann auch dieser Drive her, ja, jetzt haben wir es bewiesen, das funktioniert doch in dieser sehr speziellen Problemklasse zu finden. Ja, dafür gibt's jetzt einen Gleichgewichtspreis, dann verschiebe ich die Problemklasse und sage, ja, aber noch allgemeiner, da finden wir es mit Sicherheit nicht.
Ich habe schon mal einen Schotten auf dem Pferd gesehen, das war kein echter Schotte. Ja.
so
in der Art. Ja,
so,
ich verstehe.
Das war so ein bisschen damals, glaube ich, die Richtung.
Wo ich gerade so sagte, Planwirtschaft ist doch eine feine Sache. Ich hab häufiger schon gehört, letztendlich ist das, was in unserer Marktwirtschaft passiert, insbesondere auf Konzernniveau, auch eine Art Planwirtschaft. Weil die denken sich ein Produkt aus, entwickeln das über sehr viele Jahre und drücken das dann per Marketing oder per Werbung in den Markt. Ist da ein großer Unterschied zur Planwirtschaft eigentlich?
Nein, das ist Planwirtschaft. Unternehmen sind sozusagen in gewisser Weise die Reinform der Planwirtschaft. Genau. Mhm. Also, und zwar einer ziemlich zentralisierten Planwirtschaft. Also, da gibt's ja, also, das kommt natürlich ein bisschen auf den Managementstil eigentlich schon klar, aber im Grunde genommen gibt's da halt einen Boss, der entscheidet, und, oder ein Gremium von Bossen, die entscheiden, und dann wird es nach unten durchgereicht. Das ist die Quintessenz der Planwirtschaft. Und, auch Marktwirtschaften sind in dem Sinne dann eben nicht rein Markt, nicht, sagen wir so, nicht alles, was wir tun in unserer Wirtschaft, ist eben in anonymen Märkten organisiert. Das hat Gründe. Ich meine, das ist, ich meine, also sozusagen alles ja anonym zu machen. Du musst ja Leute kennenlernen. Ja, du musst ja, also ich meine, in einer sehr idealen Welt kann man sich schon vorstellen, alles über Märkte zu organisieren. Aber in der realen Welt, wo du eben Leute nicht kennst, asymmetrische Informationen hast, die erstmal kennenlernen musst, die möglicherweise animieren musst, die du nicht genau kontrollieren kannst und so weiter und so fort. Das sind alles so Gründe, warum du unter anderem dann auch Firmen gründen willst, die eben letztlich dann eine Art von Kommandowirtschaft vorstellen. Also die Unterscheidung macht natürlich dann eher auf einer gesellschaftlichen Ebene einen gewissen Sinn. Und auch da haben wir ja keine reine Marktwirtschaft, sondern wir haben ja eine Mischform, wo zumindest mindestens die Politik Spielregeln vorgibt. Und dann ist die Frage, dass dann die alte Diskussion, inwieweit diejenige, die Spielregeln vorgibt, die Politik selber Mitspieler sein darf. Und das ist halt immer, das ist die alte sozusagen Diskussion zwischen, sagen wir mal, den Ordo-Leuten in Deutschland und den eher der linken Ökonomen.
Aber immerhin habe ich jetzt in unserer Form der Marktwirtschaft die freie Wahl, ein Produkt herzustellen und zu versuchen, das auf den Markt zu bringen. Und das hätte ich in der Planwirtschaft ja nicht. Da müsste ich ja den Staat fragen, ob ich es produzieren darf.
Ja, oder? Das ist historisch nicht, das ist historisch auch nicht genau. Also auch bei den Planwirtschaften gab es natürlich nicht nur eine. Das ist insofern ist es historisch nicht ganz richtig zu sagen die Planwirtschaft. Ja, auch die waren sehr unterschiedlich und hatten unterschiedliche, ich sag jetzt mal marktmäßige Elemente, gewisse Freiheiten bei den Planungsentscheidungen einzelner Unternehmen. Ich glaube, das Zentrale, es gibt zwei zentrale Punkte, glaube ich, die eine marktwirtschaftliche und ja, Planwirtschaften gibt es, da gab es natürlich nicht nur so sozialistische Planwirtschaften, sondern geplante Wirtschaften halt eben unterscheiden. Das ist die Frage, gehen Unternehmen unter, wenn sie Fehlentscheidungen treffen? Und zweitens lasse ich Preise relativ frei sich bewegen, um Märkte zu räumen.
Mhm. Womit wir wieder bei der stetig differenzierbaren Nachfrage funktionieren.
Heute nur stetig differenzierbare Nachfrage
funktionieren.
Wo wir in der aktuellen Situation wären, weil das machen wir nämlich zum Beispiel gerade nicht, Preise wirken zu lassen. Ja, das kommen wir vielleicht, kommen wir natürlich.
Da kommen wir, gleich
Sendung,
noch drauf.
Aber genau, das wäre so ein Beispiel. Also ich glaube, du hast, wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel Jugoslawien hatte so eine Situation, wo zumindest kleine Unternehmen eine recht große Freiheit hatten, oder erinnere ich mich das falsch?
Ja, das war in Jugoslawien, das war in Ungarn gab es solche Elemente. Dann war die zentrale Frage in vielen sozialistischen Wirtschaften, wie frei sind Bauern in ihren Entscheidungen?
Genau.
Übrigens auch in China hat das eine große Rolle gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht weißt du das besser, Rüdiger. So bei den anfänglichen marktwirtschaftlichen Reformen, dass man das Land den Bauern in die individuelle Bewirtschaftung gegeben hat wieder irgendwann und damit eben die Produktivität der Landwirtschaft dramatisch dann auch gesteigert hat.
Davor sind aber einige Hunderttausende, wenn nicht noch mehr, verhungert.
Ja, natürlich.
Genau,
ja,
hab natürlich. Ich kürzlich noch was drüber gelesen. Ja.
Genau, also das war in China.
Das
war in China so, das war in der Sowjetunion so, insbesondere dann in der Ukraine. Ne?
Kommen wir zur aktuellen Forschung. Du hattest, Christian, du hattest ein Paper vorgeschlagen oder ein Vortrag war es, Aging Society and Macro Effects. Auf Deutsch ist das wahrscheinlich die Frage, Was passiert eigentlich mit der Ökonomie in alternden Gesellschaften?
Genau, da war wir waren auf einer Konferenz, aber Rüdiger war auch da.
Wir waren Boot fahren.
Ja, was alte Leute halt so machen. Ne?
Genau.
Genau, richtig.
Ja, auf der Konferenz, die tatsächlich älter ist als wir.
Oh, stimmt, tatsächlich. Ja.
Was ist das für eine Konferenz?
Konstanzer Seminar für Monetarismus. Nee, so wie heißt das?
Monetary Theory.
Genau.
Konstanz Seminar for Monetary Theory.
Genau. For Modern Monetary Theory.
Nee,
ohne modern, ohne modern.
Sehr, sehr ohne, sehr ganz bewusst ohne modern.
Genau, und da war eine Reihe von sehr interessanten Papieren, aber das, was ich dachte, was vielleicht für unsere Sendung am besten passen würde vorzustellen, war das von Gaudi Elgertsen, wo du gerade den Titel genannt hast.
Also der eigentliche Titel ist ja The Aging Hypothesis, um das nochmal klar zu machen. Okay. Das gibt's auch noch nicht als Papier. Ich habe das versucht zu suchen, aber das ist bisher, glaube ich, nur ein Vortrag von dem Kollegen Gaudi Elgertsen an der Brown University in den USA.
Was ist denn die Hypothese? Alternde Gesellschaften produzieren nicht mehr, sondern konsumieren.
Naja, die Grundidee ist ist folgendes. Es gibt ja, also was er versucht ist zu sagen, es gibt ja diese vielen Makrotrends in den letzten Jahren. Also als Beispiel, also wie gesagt, dass wir eine sogenannte säkulare Stagnation haben, also dass es sehr viel Sparwünsche gibt, die dann im Gleichgewicht den Realzins, also die Rendite, die du auf Sparen erzielen kannst, nach unten treiben, weil eben so viele Leute so sehr sparen wollen, dass sie das sogar tun, wenn es eine geringe Rendite gibt. Investitionszurückhaltung auf der Seite der Firmen, die ebenfalls dazu beiträgt, Zinsen nach unten zu drücken. Innovations, sagen wir mal, Sklerose, dass Unternehmen einfach nicht mehr so innovativ sind, dass nicht mehr so viele Start-ups gibt, dass es höhere Konzentrationen, also verringerten Wettbewerb gibt in den Märkten. Das sind höhere Ungleichheit, die Lohnquote sinkt. Es gibt so verschiedene Makrotrends, über die viele, viele, viele Papiere inzwischen einfach um das geschrieben wurden. Also einfach erstes Mal, um das zu dokumentieren, diese verschiedenen Trends. Und dann eben auch durchaus dann auch zu erklären. Aber was eben Gaudi sagt, ist, was die Literatur eben bisher gemacht hat, ist es oft das nicht immer zusammenzudenken, sondern oft das sozusagen getrennt zu beschreiben und dann oft auch getrennt zu erklären. Und Gaudis Hypothese ist tatsächlich, oder Gaudis Vorschlag ist tatsächlich, dass man den einen überragenden Megatrend sozusagen des Jahrhunderts, Jahrtausends, keine Ahnung, wie man das, wie weit man da gehen möchte, nämlich, dass die Bevölkerung immer älter wird, das sozusagen als Erklärung letztlich für alle diese Effekte zu nehmen. Also so eine Art, wenn man so will, vereinheitlichende Theorie. Und die Grundidee habe ich mir behalten, ist eben, dass du, und dann soll Christian mal in die Details gehen, die Grundidee ist eben zu sagen, dass, also wenn du ältere Bevölkerungen hast, die haben, was Hänsel nicht gelernt hat, lernt Hans nimmermehr, so ähnlich. Also die sind einfach, ältere Bevölkerung, ältere Kunden sind einfach statischer, die bleiben bei ihren Produkten, die sie einfach so gekauft haben, und das gibt eben den Unternehmen dann implizit mehr Marktmacht. Das wiederum führt zu Konzentration, zu Investitionsschwäche, zu verringerter Investitionsdynamik, Innovationsdynamik etc. etc. Das ist, glaube ich, so die Grundidee.
Gleichzeitig sind sie ja dann auch noch wesentlich weniger konsumfreudig.
Ja, sicher.
Ja, Ausgangspunkt war wohl ein Papier, was Gaudi 2019 veröffentlicht hat, Aging Output Per Capita and Secular Stagnation. Das ist im American Economic Review. Und da geht's im Grunde genommen zunächst einmal, der Ausgangspunkt war da ein anderer, nämlich zu sagen, okay, wir haben diese alternde Bevölkerung, die muss für ihre Rente vorsorgen. Mhm. Was machen die also? Die wollen alle, so wie Rüdiger gesagt hat, mehr sparen. Aber jetzt gibt's ein Problem: Wenn alle mehr sparen wollen, dann muss das ja irgendwo hin, die Ersparnis. Also gibt es eine Möglichkeit natürlich, irgendwie, da gibt es erstmal Konsumzurückhaltung und das könnte zu einer säkularen, also zu einer dauerhaften Stagnation führen. Aber gleichzeitig müsste eigentlich die sinkenden Zinsen oder der Druck auf die Zinsen sollte zu einer Anregung des Investitionsverhaltens führen. Und sozusagen diese Spannung konnten die damals nicht richtig auflösen. Und da hatte jetzt Gauthier eben die Idee, die Rüdiger skizziert hat, zu sagen, warte mal, aber wenn die Leute so sind, dass sie über Produkte was lernen müssen, über Marken sozusagen vielleicht was lernen müssen, dann, wenn sie jung sind, experimentieren sie und erlernen, welche Marke ihrem Geschmack entspricht. Wenn die Unternehmen das aber jetzt wissen und die Bevölkerung wird älter, dann werden sie natürlich geneigt sein, diese ältere Bevölkerung sozusagen auszubeuten, nämlich die Preise anziehen zu lassen, weil die ja nicht wegrennen können. Ja, die sind ja gebunden an die Marke. So, das führt jetzt dazu, dass Marktmacht zunimmt, das Angebot eingeschränkt wird und jetzt, obwohl die Haushalte mehr sparen wollen, wollen die Unternehmen gar nicht mehr investieren, selbst wenn die Zinsen fallen. Mhm. Warum? Weil wenn sie mehr investieren würden, würden sie ja mehr produzieren. Das können sie gar nicht verkaufen. Sie wollen ja die Preise hochhalten, um hohe Margen zu machen. Und also dann das ist erstmal die erste Möglichkeit, diese beiden Trends, höhere Ersparnisneigung der Haushalte ohne steigende Investitionen übereinzukriegen. Mhm. So, und der zweite Punkt war dann sich zu fragen, okay, wie passt das denn mit diesen anderen Punkten zusammen? Naja, wenn die Unternehmen mehr Marktmacht haben, dann sind natürlich diejenigen, die Eigentümer der Unternehmen sind, die werden reicher. Weil die können jetzt ja diese Monopolrenditen, diese Übergewinne, können die jetzt abschöpfen.
Vorsicht.
Ich hab's eh auf dem Zettel stehen.
Und so, die werden jetzt reicher und insofern haben wir einen zweiten großen Trend über die letzten jedenfalls so 40 bis fast 50 Jahre, so seit 1980 auf definitiv Zunahme der Einkommensungleichheit. So, und dann ist die Frage, aber jetzt
war die auch Abnahme der Lohnquote, weil das
und,
ist ja
genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, die Unternehmensgewinne nehmen zu. Interessant, wir haben jetzt erklärt, die Leute wollen mehr sparen, das geht aber nicht in Investitionen, Ungleichheit nimmt zu, haben wir alles erklärt, aber jetzt bleibt ein großes Puzzle noch übrig. Wenn ich weiß, dass ich mit einem Unternehmen, das ich gründen kann, mehr Gewinne machen kann, ja, dann sollte ich doch einen riesen Anreiz haben, Unternehmen zu gründen. Weil ne, da ist ja sozusagen die Belohnung mit meiner Idee, die ich habe, erfolgreich zu sein, die wird ja viel größer.
Ja, aber ich muss ja dann die Hälfte der Konsumgesellschaft erstmal an mein Produkt anlernen.
Richtig. Verstehe ich jetzt nicht, offensichtlich.
Nee, naja, aber dadurch, dass die auch in Zukunft wieder älter werden. Also okay. Insgesamt einfach der Kuchen sich hin verschiebt zu denjenigen, die Produkte erfinden, ist es so, dass man zunächst einmal denken würde, der Anreiz, Unternehmen zu gründen, sollte steigen. Ja, nur, das sagt er, ist jetzt der nächste Punkt, und dann sozusagen sagt es, dann ist seine Sichtweise, damit hat er die Geschichte abschließend erklärt, ist zu sagen, naja, dadurch, dass natürlich die Leute älter werden, sind auch schon relativ viele alte Unternehmen im Markt. Und das wiederum macht es recht schwer für die neuen Unternehmen zuzutreten, weil die alten Unternehmen natürlich versuchen werden, entsprechend Marktzugangshemmnisse aufzubauen. Und das wiederum selber ist ein Ergebnis von einer alternden Bevölkerung, wo der Anteil von alten Unternehmen eben auch entsprechend größer ist.
Wenn das Schumpeter wüsste.
Genau. Das ist sozusagen die Gesamtgeschichte. So, aber dann bleibt natürlich die Frage, ist das, also das ist erstmal eine nette Geschichte.
Und was natürlich dazu kommt übrigens auch, also das ist ein Papier von einem Kollegen von mir und genau, von einem Kollegen von mir, dem Ben Paxley, was das eben noch verstärkt ist, dass du halt in älteren Gesellschaften auch tendenziell weniger Neuunternehmer hast, weil
ja.
du brauchst ja einen gewissen Lebenshorizont noch vor dir, um eben überhaupt in so unternehmerische Aktivität eben investieren zu wollen. Und eine ältere Gesellschaft, eine älter werdende oder eine alte Gesellschaft bringt halt einfach weniger Unternehmer hervor, weil das eben Typen sind, die einen gewissen Planungshorizont in ihrem Leben haben müssen, weil ja typischerweise am Anfang erstmal nichts rausspringt und das ja so deinen Investitionscharakter hat, mit also eine Wette auf die Zukunft ist. Und dafür brauchst du eine Zukunft.
Bedeutet das dann gleichzeitig, dass ein innovatives Produkt umso innovativer sein muss, um überhaupt in den Markt kommen zu können?
Das wäre
tendenziell ja. Nur, also wir haben dann ausführlich diskutiert und während die Geschichte erstmal eine super nette Geschichte ist und so von der ganz weit rausgezoomten Perspektive eben auch passt, wir haben diese großen Trends, Alterung, Zunahme der Ungleichheit seit den 80er Jahren, Abnahme der Innovationsfreudigkeit in Europa, unklar, in
auch
den USA definitiv über die letzten 20 Jahre, haben wir dann intensiv diskutiert, passt es denn im Detail eigentlich? Mhm. Ist es so, dass die Länder, die stärker altern, also zum Beispiel Japan altert stärker und hat viel früher angefangen zu altern als Europa und die USA, dass wir dort eine stärkere Zunahme von Ungleichheit sehen würden, eine stärkere Abnahme von Innovationsfreudigkeit sehen würden. Wahrscheinlich, vielleicht ja, Ungleichheit nicht unbedingt. Die Zinsen sind in Japan früher gefallen. In Europa haben wir früher als in den USA Einstieg in Alterung. Wir sehen nicht andere Trends bei den Zinsen. Wir sehen bei der Innovationsfreudigkeit der europäischen Wirtschaft haben wir eher eine Situation, dass sie früher weniger innovationsfreudig war und dann eigentlich über die letzten Jahre doch eher innovationsfreudiger geworden ist. Jedenfalls Margen haben auch in Europa nicht unbedingt zum gleichen Zeitpunkt zugenommen, wenngleich sie doch zugenommen haben, aber auch nicht in allen Ländern gleichmäßig. Also es ist so sehr die Frage, es ist eine hübsche Geschichte, aber wenn man so richtig ins Detail reingeht in die Daten, war dann die Frage, passt sie auch? Und Rüdiger machte eigentlich auf der Konferenz auch einen ganz interessanten Punkt auch nochmal dazu, dass es natürlich auch noch diese Gegenhypothese gibt, dass wir auch in alternden Gesellschaften sogar irgendwann einen Reversal haben. Vielleicht willst du das noch mal kurz erzählen.
The Great Reversal. Also die Idee ist im Grunde genommen, dass eine alternde Gesellschaft sehr anders aussieht wie eine alte Gesellschaft. Ja, das ist auch nicht meine Idee, sondern die geht im Grunde genommen auf Charles Goodhart zurück, der das sehr stark immer wieder in die Diskussionen eingebracht hat. Da ist die Idee ist eben, dass du auf dem Weg hin zum Alter natürlich sparst, ja, und eben für für deine Rente vorzusorgen. Und wenn das mehr Leute machen und vor allen Dingen, wenn sie das mit höheren Lebenserwartungen tun mit höheren Lebenserwartungen, also dass der Anteil, der nach dem eigentlichen Erwerbseinkommen kommt, immer höher wird, musst du halt immer mehr sparen, um dann eben vorgesorgt zu haben. Das erhöht er zunächst mal, wie Christian ja schon angedeutet hat, die Sparneigung und dann vielleicht auch möglicherweise das realisierte Sparen. Aber wenn du dann erstmal alt bist, ja, dann sind wieder ganz andere Sachen. Dann hast du ja gerade für den Moment vorgespart und dann willst du ja deine Ersparnis im Zweifel wieder auflösen, und zwar für was? Für Konsum. Also mit anderen Worten, du brauchst dann medizinische Versorgung, du brauchst Pflege, du brauchst alle möglichen Sachen, die durchaus auch teuer sind. Und insofern, und das sind alles eben auch keine investive Tätigkeiten mehr. In dem
ich wollte gerade sagen, das ist da kommt ja nichts
nicht an,
da kommt ja nichts bei rum. Ja, schon klar.
Versorgung der Alten.
Ja, im Grunde genommen.
Wie gesagt, muss man sehr sehr vorsichtig sein, welche Wortwahl da nimmt. Aber
nein, ich glaube, dass unsere Hörerschaft schlau genug ist, das durchaus unterscheiden zu können, dass wir jetzt nicht hier aufrufen, die Futurama Selbstmordzellen überall aufzustellen. Das ist ja Quatsch.
genau. Also wie gesagt, da trotzdem möchte ich da sensibel sein. Aber es ist eben so, dass das ja keine investitiven Tätigkeiten sind, sondern eben, ja, da geht es eben dann um Lebenserhalt, um Komforterhalt. Durchaus ja auch wohlverdient. Das muss ja gar nicht das Gegenteil bedeuten. Und das sind zunächst mal konsumtive Tätigkeiten. Und das heißt, wenn eine alte Gesellschaft wirklich alt ist, dann spielt der Konsum wieder eine größere Rolle, dann wird entspart und dann würden eben diese ganzen Trends, die man vorher wegen des zu hohen Sparens, also niedrigere Zinsen, niedrige Inflation, würden dann tendenziell eben wieder sozusagen umgedreht werden und man würde eben während der wegen der Konsumdominanz dann eben sehen eine Erhöhung von der Zinsen wiederum und der auch der Inflation. Da warnt also der gleichgewichtigen Inflation. Da warnt Guthardt schon lange vor. Ob das tatsächlich am Ende so eintritt, ist durchaus umstritten, weil Japan ist eigentlich sozusagen das wäre eigentlich das klassische Beispiel dafür im Grunde genommen. Das ist nämlich das älteste Land, also jedenfalls innerhalb der, ja, vielleicht sogar in der Welt, aber mit Sicherheit innerhalb der vergleichbaren, sagen wir mal, entwickelnden Ökonomien. Und man kann jetzt nicht gerade sagen, dass Japan irgendwelche Anzeichen davon hat, besonders von Inflation oder von hohen Zinsen betroffen zu sein. Im Gegenteil, Japan war ja immer, was das angeht, sozusagen das Sorgenkind der Weltwirtschaft. Insofern ist das noch ein bisschen Spekulation meiner Meinung nach. Aber es gibt durchaus würde ich dann tatsächlich sagen, auch eher konservative Ökonomen, die sozusagen sagen, also es dauert nicht mehr so lange und die Zeit dieser niedrigen Zinsen, also die sagen das vielleicht auch, um uns zu warnen, dass wir jetzt gerade eben nicht zu sehr in Staatsschulden gehen sollen, weil die Zeit der Zinsen, der niedrigen Zinsen bald vorbei ist und dass es eben in einer alternden Gesellschaft die Bedingungen, auch die Finanzierungsbedingungen vom Staat wieder schlechter werden und warnen uns deshalb entsprechend. Das kann politische Ökonomie sein, dass man eigentlich andere Ziele verfolgt. Insofern halte ich für beide Hypothesen für relativ spekulativ at this point. Ich glaube, wir wissen es einfach noch nicht so genau, in welche Richtung speziell für Zinsen und Inflation das am Ende dann hingeht. Aber als theoretischen Punkt sollte man den auf jeden Fall mal gemacht haben, diesen Unterschied zwischen alternden und alten Gesellschaften.
So, jetzt ist die Gesellschaft alt. Christian hat eben erzählt aus dem Gaudi-Papier, dass je älter ich werde, desto markentreuer werde ich und desto reicher werden die Inhaber dieser Marken. Würde das dann nicht heißen, dass eine alte Gesellschaft, dass die Konsumausgaben der alten Gesellschaft dann wieder zu einer Kapitalkonzentration führen oder Vermögenskonzentration eben bei den Inhabern der alten Marken?
Genau, das ist Gautis These. Nur auch da wieder ist eben die Frage, wenn man ins Detail jetzt reinschaut, wo sind denn die Margen so stark gestiegen? Ja, die Margen und auch die Unternehmensgewinne und auch die Wertzuwächse bei Unternehmen, die sind in den USA, also die sind erstmal sind die schwerpunktmäßig in den USA gestiegen. Wenn man sich die Wertentwicklung europäischer Wertpapiere von Unternehmen anguckt, dann ist die nicht schlecht gewesen, aber die ist bei weitem nicht so gewesen wie die in den USA. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, die sind dort auch nicht in allen Sektoren gestiegen, sondern die Unternehmenswerte und auch die Margen, so wie man sie messen kann, sind halt vor allem gestiegen im Tech-Bereich und ein bisschen bei den Banken, also so im Banken- und Investmentbereich. Das sind die beiden großen Gewinner über die letzten 20, 30 Jahre gewesen.
Also gerade nicht im Konsumbereich.
Und unbedingt. Ja, oder zumindest, na, natürlich, Tech ist natürlich auch Konsum klar. Zum Teil, ja, also irgendwie Apple, Google und so weiter.
Ja, Tesla, ja, schon klar.
Ja, aber da ist mir nicht so klar, ob jetzt die Generation meiner Eltern unbedingt die Margen von Apple treibt. Also das scheint mir eher...
Also ich kann dir garantieren, meine Eltern waren es nicht.
Ja, also das scheint mir... Ich weiß
eher nicht, die Jungen zu sein.
Eher sind jetzt die Jungen.
Die unflexiblen, ja, also Jungen.
Genau, also das ist so...
Die alten,
das
Jungen, ist,
die alten Jungen.
Die Best Agers.
Genau.
Also, ja, also insofern, es ist halt an so etlichen Stellen, wo man doch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen kann, ob das jetzt sicherlich eine schöne, spannende, weil auch so umfangreiche Theorie, aber ob das jetzt tatsächlich dann stichhaltig ist an allen Stellen, das weiß ich nicht. Also insbesondere eben diese Konzentration im Tech-Sektor, dadurch erklären zu wollen, dass die Leute so markensensibel sind wegen des Alterns, das jedenfalls ist, finde ich, schwierig. Also das sicherlich wir irgendeine Theorie haben müssen, warum die Leute so...
Also das ist crucial, ne? Also
ja, genau.
Die Geschichte steht und fällt mit genau dieser Hypothese. Also sonst kriegst du kriegst die säkulare Stagnation hin. Also mit anderen Worten, diese Sparen und niedrigen Zinsen Sachen. Aber diese anderen Sachen kriegst du eben nur hin, wenn du diese Hypothese machst. Also das ist sozusagen das Scharnier, auf der die ganze Story aufgebaut ist.
Also alte Leute sind markentreu.
Ja, genau. Und das willst du halt an der Stelle haben, wenn du sozusagen für die gesamte Geschichte, weil wenn du nur das hast, die Leute leben länger und sparen mehr. Okay, dann werden wir uns bewegen in eine Welt niedriger Zinsen. Das hat x Auswirkungen, aber das wird auch eine Welt sein, in der wir unglaublich produktiv werden, weil wir natürlich uns wesentlich kapitalreicher machen. Ja, in der die Leute sich wunderschöne Häuser bauen mit jungen Jahren, weil sie ja wissen, dass sie dafür 50 Jahre in ihrer Rente drin leben werden. Das ist ja nicht so eine schlechte Welt. Das ist, die Welt wird erst schlecht, wenn du sagst, irgendwie, wir werden halt von so einer kleinen Gruppe von Leuten ausgebeutet werden und wir leben am Ende in ganz schäbigen Hütten, weil wir halt uns all unser Geld für Telefone rausgeben. Ja.
Genau, ja, und es ist aber tatsächlich auch noch, um jetzt mal vielleicht noch einen breiteren Bogen, also was da, welche Version stimmt, ist eben auch gerade wichtig in dieser Diskussion haben wir ja schon öfter mal hier in dem Podcast geführt, ist eben auch gerade wichtig im Hinblick auf die auf sozusagen das Stichwort Zeitalter der Investitionen. Ja, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass jetzt eigentlich ein Zeitalter kommt, in dem Konsum, wie auch immer, eine geringere Rolle spielen muss. Es muss investiert werden. Also einerseits in die Klimatransformation, andererseits jetzt wohl aber auch in unsere erhöhte Sicherheit. Das sind ja alles sozusagen Ressourcen, die zumindest im unmittelbaren Konsum erstmal nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Und das ist ganz spannend, wie sich das sozusagen mit diesen anderen Spannungen, also wie gesagt, eine ältere Gesellschaft, die dann vielleicht wieder mehr konsumieren will, passt es oder vielleicht trifft es ja gar nicht zu. Vielleicht bleiben wir ja in diesem alternden Gesellschaft, wo es genügend Mittel gibt sozusagen, also wo dann eben die Investitionen dankbar angenommen werden. Auf der anderen Seite brauchen wir dann auch physisch Leute, die diese Investitionen überhaupt bauen und einbauen und so weiter. Dazu brauchen wir auch Junge wieder, also Leute, die entsprechend am Arbeitsmarkt sind. Und das sind so ganz unterschiedliche Megatrends, die alle irgendwie zusammenkommen. Und die, denke ich, noch ganz spannend werden, wie sich das sozusagen, auf welche Seite sich schlagen wird. Also mit anderen Worten, wird es möglich sein, überhaupt diesen massiven Investitionsbedarf, den wir jetzt doppelt haben, wie gesagt, klimapolitisch und sicherheitspolitisch, überhaupt ökonomisch bewältigen zu können. Und ja.
Ja. Was passiert denn jetzt mit Gaudis Theorie? Wart ihr auf der Konferenz, habt das diskutiert und jetzt ist das Ding durch? Oder also was passiert jetzt so ganz, nee, ganz,
Gaudi
ganz
muss
handfest?
Jetzt ein Papier schreiben.
Okay, der muss
Gaudi muss ja, Gaudi muss jetzt ein Papier schreiben. Also wir sollen übrigens sagen, Gaudi ist der Vorname.
Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ob wir über Gaudi Eggertson reden.
Genau, ja, Gaudi Eggertson. Ja, okay. Genau, es ist Gaudi Eggertson. Wie gesagt, sehr netter Kollege und sehr guter Kollege aus Brown University. Da muss jetzt erstmal, wie gesagt, ich habe ja vorher nachgeguckt, es gibt noch gar kein Papier dazu. Es war also bisher ein Konferenzvortrag. Da wird ein Papier schreiben müssen und dementsprechend das weiter vorstellen auf Konferenzen und irgendwann muss es dann, dass das Schicksal von allen diesen Dingen in den Peer Review geben. Also mit anderen Worten, muss es an eine wissenschaftliche Zeitschrift einreichen und dann wird es eben auseinandergenommen von seinen Kollegen und dann dementsprechend irgendwann verändert, oftmals sehr verändert, veröffentlicht werden.
Wird es dann in Zukunft den Versuch geben, das Ding auseinanderzunehmen oder zu bestätigen, ja, was er da...
Ich vermute ja, weil das eine relativ großflächige Theorie ist. Also sagen wir so, Gaudi muss natürlich selber weiter dran glauben, und wenn er das weiter pusht, dann wird es auch Gegenpush geben, sagen wir mal so. Ich meine, wenn er jetzt selber sagt, ach, eigentlich glaube ich das gar nicht, und das dann sozusagen das Papier einfrieren lässt, dann kann das auch wieder die Diskussion sterben. Mhm. Aber es ist schon so, wenn er das weiter pusht, wird es Gegenpush geben. Da wird es dann Doktoranden geben, die eben den einen oder anderen Teilaspekt der Theorie, und so eine große vereinheitliche Theorie hat ja immer den, sagen wir mal, die Schwachstelle, dass du ja, das ist ja so ein filigranes Netz, ja, du musst ja im Grunde genommen nur eine Verbindung durchschneiden, und schon funktioniert das Ganze nicht mehr. Mhm. Da wird es dann Doktoranden geben, die versuchen werden, mit gewissem Ehrgeiz, dass diesen einen oder anderen Link innerhalb dieses filigranen Netzes, Theorienetzes zu zerschneiden.
Wir haben jetzt ja schon ein paar so Dinge genannt, die man, genau, dann als Gutachter auch sagen, also weiter ausführen würde, je nachdem, mit wie viel Arbeitsintensität, mich man sich daran bewegen würde, würde man sagen, ich schaue mir mal hier Daten an, das, was du mir da erzählst, ist eine nette Theorie, das passt vielleicht für die USA so, wenn ich zwei Trends übereinander lege, aber dieses oder jenes, das passt ja nicht. Mhm. Das musst du jetzt besser, entweder musst du es besser erklären oder erklären zumindest, warum das, was ich sage, warum das kein Gegenargument ist, ja. Warum ist es so, dass das sich auf Tech konzentriert, zum, mhm, Beispiel, ja. Und kann es ja sein, dass es da ein interessantes Argument gibt, warum Tech und die Alten dann doch vielleicht genau zusammengehen. Und wir das jetzt nur noch nicht gesehen haben.
Wie lange lebt denn dann so eine Theorie typischerweise? Also wie viel Generationen von, was weiß ich, Postdocs oder Doktoranden,
ja, das hängt ein bisschen auch von der Evidenz ab. Guck doch mal, die säkulare Stagnation zum Beispiel, ja, das, mhm, war, also die sozusagen die Vorgänger über die eine Teilhypothese, die jetzt Gaudi sozusagen versucht zu verbreitern und auszuweiten, die ist schon sehr alt, die wurde, glaube ich, in den 30er Jahren, richtig, Christian, von Alvin, ja, Hansen, ja, das erste Mal formuliert. Also die Idee ist, dass es eben in eine Situation kommen kann, wo es so große Nachfrageschwächen eben gibt, dass der Zins so niedrig ist und möglicherweise dann auch so niedrig ist, dass er die entsprechenden Nominalzinsen, die denn tragen müssten, dann eben so gar nicht mehr die negativ sein müssten, was eben ja nicht geht. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, die berühmte Nullzinsgrenze für Nominalzinsen etc. Also dass du halt so eine permanente Nachfrageschwäche hast, die natürlich wirtschaftspolitisch bedeutet, dass der Staat eben eingreifen muss. Mhm. Und diese Nachfrage, und zwar dann eben nicht nur, das ist der Unterschied, sozusagen zur Konjunkturstabilisierung, also das klassische keynesianische Argument ist ja im Grunde genommen zu sagen, also eine Rezession ist dann typischerweise Nachfrageschwäche. Naja gut, und dann tritt der Staat ein und fragt nach und dann ist auch alles wieder gut. Mhm. Und dann sollte der Staat eben aufhören und im Zweifel sogar wieder sparen, möglicherweise im Boom. Und das geht weiter. Das trägt also das wirtschaftspolitische Korrelat des Ganzen ist eben tatsächlich, dass das eben immer so ist, also dass es quasi eben eine permanente, persistente Unternachfrage gibt, wo der Staat sozusagen dann auch permanent tatsächlich über höhere Staatsverschuldung auch höhere Ausgaben tätigt. Das ist, glaube ich, so, die Idee ist sehr alt. So, und dann war die lange tot, ja, und dann hat das eben, wann war das, Anfang der, so Mitte der 2000er, vielleicht um 2010?
Nach der Finanzkrise.
Ja, nach der Finanzkrise hat das eben Larry Summers in bewusstem Bezug auf Alvin Hansen dann eben wieder ausgekramt, hat gesagt, hat jetzt behauptet, wir sind in so einer Phase von säkularer Stagnation. Fiskalpolitik muss deutlich expansiver, permanent gefahren werden. Die Geldpolitik hat sozusagen ausgelutscht. Wir sind da jetzt permanent an dieser Nullzinsgrenze, gar nichts mehr machen. Fiskalpolitik. So, und jetzt inzwischen, nachdem dann Biden, erst Trump und dann Biden hier zumindest in den USA stimuliert haben, wie blöd, mhm, die Fiskalpolitik, ist Larry Summers jetzt derjenige, der davor warnt und sagt, um Gottes Willen, überstimuliert, säkulare Stagnation ist vorbei.
Es ist aber aber das ist natürlich, das ist
immerhin Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, nicht?
Also, das geht mir ein bisschen schnell intellektuell, ehrlich gesagt. Also.
Wobei es ist tatsächlich das jetzt das zweite Mal, dass ich das in meiner Karriere erlebe, dass wir so einen Wechsel haben. In dem Moment, wo alle Ökonomen davon, also alles übertrieben, aber wo das so der Konsensus ist, dass ein bestimmtes Problem gibt's nicht mehr. In dem Moment kracht's und dann kommt dieses Problem ganz massiv zurück. Als ich angefangen habe, da hieß es halt, okay, der Konjunkturzyklus, das ist vorbei. Das haben wir im Griff. Die Zentralbanken kriegen das hin. Wir haben Great Moderation. Seit den 80er Jahren ist der Konjunkturzyklus verschwunden. Da war auch dann tatsächlich nicht mehr so viel Konjunkturzyklus tatsächlich bis 2007 und dann krachte das so richtig. Am Anfang war das noch so eine Diskussion, ja, ist es nur so, ist es Glück gehabt haben oder ist es jetzt eine strukturelle Veränderung, die wir gehabt haben? Und das Lager Glück gehabt haben die letzten 25 Jahre, das wurde halt, jedenfalls in meiner Erinnerung wurde das so von Jahr zu Jahr kleiner.
Ja, ich war ja dabei, als die New Economy implodiert ist. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als wäre das kein Abschwung gewesen.
Es war total klein.
Echt?
War total klein, ja.
Relativ. Das heißt, das war nur, weil es mein Geld war, das verschwunden ist.
Ja, das kann makroökonomisch eine unbedeutende, ja.
Ach, guck.
Makroökonomisch eigentlich eine unbedeutende Rezession. Das kann man auch erklären, weil es eben hauptsächlich Aktienpreise vernichtet hat und wenn du eine Rezession willst, willst du Aktienpreise vernichten, weil das ein reiner Vermögenseffekt ist im Grunde genommen. Was eben schlimm ist, wenn du Häuserpreise vernichtest, dann hast du eben nicht nur die Vermögensvernichtung, sondern eben auch die Fähigkeit, zumindest in den USA ganz stark, der Leute das eben als Sicherheit zu benutzen, um dagegen Kredite aufnehmen zu können. Mhm. Ja. Aktien werden zwar zum Teil auch als Sicherheit verwendet, aber nicht so stark wie Häuser. Das heißt, du hast eben diesen zusätzlichen Kanal von Sicherheitenvernichtung, und das ist, und das hat ganz andere, das hat eben ganz andere Auswirkungen, wie wir gesehen haben. Eben, dann haben wir eben finanzielle Rezessionen, wie wir das in der großen Rezession 2007, 2008 gesehen haben. Weil da eben Schuldverhältnisse mit drin stehen, dann gibt's eben Bankrun-Phänomene, also Kaskadenphänomene, weil die einen ihre Schulden nicht mehr bedienen können die anderen ihre Schulden nicht mehr bedienen und so weiter. Wenn nur Aktienvermögen vernichtet wird, dann sind halt ein paar Leute ärmer. Das ist auch schlimm für die möglicherweise im Einzelnen.
Ja,
aber weiter passiert eben nichts. Das ist der Punkt. Es gibt dann keine Kaskadeneffekte, weil wie gesagt, ich meine, das ist eben kein Schuldverhältnis, sondern wenn du einfach, dann ist halt deine Aktienportfolio ein bisschen nach unten gegangen, kannst ein bisschen weniger konsumieren und that's it. Insofern Aktienrezessionen sind relativ harmlos, okay, im Vergleich zu eben so diesen anderen Rezessionen, wo es dann in Schuldverträge reingeht.
Weil auch, muss man eben auch dazu sagen, Aktien sind, auch in den USA ist das Halten von Aktien wesentlich stärker konzentriert an der Spitze der Vermögensverteilung als Immobilien. Und Immobilien sind halt bei den meisten Leuten hochgradig gehebelte Finanzprodukte, in die sie da investieren.
Du meinst 90% finanziert?
Ja. Das ist ziemlich schnell sehr viel weniger Vermögen, wenn dann Hauspreis um 10, 20, 30% zusammenbricht. Und das wiederum hat natürlich weite Wirkungen. Rüdiger hat ein paar schon angesprochen. Ich würde vielleicht noch zwei dazu nennen oder einen zumindest, nämlich dass das auch für Unternehmensgründungen plötzlich wichtig wird. Da gibt es nämlich auch eine interessante Diskussion und These drum, dass ein Teil der doch relativ lang anhaltenden Finanzkrise nicht nur eine Frage der Banken war, bis da musste sich der Sektor neu sortieren, sondern eben auch, weil dann es relativ lange gedauert hat, bis die Häuserpreise wieder hochgegangen sind. In den USA
ist so, wenn du dein Unternehmen gründen willst, dann musst du oftmals dein Haus quasi, das ist so den ersten Kredit, den du dann kriegst. Ne? Und das ist massiv, wenn du das nicht mehr kannst.
Und dementsprechend sind eben Unternehmensgründungen runtergegangen. Ich war nämlich noch auf einer Konferenz im Anschluss und da gab es ein interessantes Papier dazu auch nochmal von Simon Gilchrist. wo er sich das sehr mit sehr detaillierten Bankdaten angeschaut hat, sehr hoch aufgelöst für die USA und zeigt, dass es über Nachfrageeffekte hinaus eben noch deutliche Effekte von, wenn es den Banken schlechter geht in dieser Finanzkrise, dann hat es Auswirkungen auf Unternehmensgründung etc. angeschaut hat. War ganz, ganz spannend eigentlich auch.
Vorhin hat Rudi gesagt, wir haben ja die Situation, dass wir die Preise nicht wirken lassen. Was genau meinst du?
Naja, was wir jetzt gemacht haben. Also wir haben ja jetzt die Benzinpreise sind ja nach oben gegangen und da hat man jetzt eine Steuersenkung gemacht, um den Haushaltssektor zu entlasten. Ich denke, im Prinzip eine Entlastung ist richtig, weil...
Ja, aber doch nicht, indem man eine Nachfrage nach einem Stoff induziert, von dem wir grundsätzlich weniger verbrauchen wollen, oder?
Genau, das ist der Punkt. Genau, das ist genau der Witz an der Geschichte. Also das ist im Prinzip ist die Idee zu entlasten aus verteilungspolitischen und letztlich moralischen Gesichtspunkten, denke ich, wichtig. Aber eben, ja, das ist eben nicht so, dass man den Preis senkt oder dass man in den Preismechanismus da eingreift, weil es eben genau diese perversen Effekte hat, die du ja schon angesprochen hast. Im Zweifel wird dann noch mehr verbraucht. Bei unvollständigem Wettbewerb kann es durchaus sein, dass man dann den Mineralölkonzernen entsprechend eine Zusatzrente verschafft.
Und so sieht es gerade auch aus, ne?
Ja, das sowohl als auch wohl. Okay. Also es ist schon so, dass die Benzinpreise vorher irgendwie alle nach oben gegangen sind. Dann am Tag, als die Steuersenkung kam, war es 1. Juni, glaube ich, genau. Mhm. Da ist dann schon gefallen. Also die haben ganz doof sind die nicht, weil die ja wissen, dass das Kartellamt da auch mit zuguckt und so. Ne? Also ich meine, das ist ja schon klar. Und da sind sie dann auch gefallen. Und jetzt, wenn ich es richtig sehe, sind sie wieder so langsam, geht's wieder nach oben. Ne?
Was hätte der Ökonom denn erwartet, dass passiert? Also genau dieses Verhalten der Preise? Oder liegt es daran, dass wir da ja ein Oligopol haben, das im Grunde die Preise diktieren kann?
Ja, das ist eine lange Diskussion. Wie stark wettbewerblich ist denn diese Mineralölwirtschaft? Das ist nicht so ganz klar. Also es gibt eine Studie zur Mehrwertsteuersenkung, die zu dem Schluss kommt, dass in etwa 2/3 der Mehrwertsteuersenkung bei dem Mineralöl weitergereicht wurde. Also das hieße, dass man schon relativ gut durchgeht. Gegebenenfalls sogar mehr. Da gibt es einen ganz interessanten Punkt, der da gemacht wurde, dass die Senkung dort stärker durchgereicht wurde, wo preissensitivere Kunden sind. Also beim Diesel bei der Mehrwertsteuersenkung ist der Preis stärker gefallen und beim E10 Super ist der Preis stärker gefallen.
Kann man mal sagen, wo die Studie ist?
Das ist von Monika Schnitzer.
Genau, Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer und Markus Sonntag, glaube ich. Also jedenfalls Co-Autoren noch. Das sollte man durchaus
auch mal
würdigen an dieser Stelle.
Ja, genau. Die Idee ist insbesondere sozusagen interessant bei dem Super E10 versus Super, weil das E10 tatsächlich doch nicht von allen gekauft wird, die das eigentlich benutzen können, obwohl es billiger ist.
Und was ist das eigentlich wieder für ein Effekt? Also da ist doch wieder der Mensch der Ökonomie, also die Psyche der Ökonomie in überlegen ist ja vielleicht das falsche Wort, aber kann man sowas in Modelle einpreisen, dass es ein paar Bescheuerte gibt, die den teuren Scheiß trotzdem kaufen?
Es ist nicht ganz so simpel wohl. Ich bin da auch bei weitem nicht jetzt gelernter Kfz-Mechaniker zu. Aber es ist so, dass ein paar ältere Motoren tatsächlich ein Problem damit haben, wenn da zu viel irgendwie Rapsöl drin ist. Aha. Und
ich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Der älteste Motor, den ich zuletzt gefahren habe, war 32 Jahre alt und der hat das wunderbar vertragen. Aber gut.
Ja, aber so und jedenfalls irgendwie sind die Leute davon überzeugt, ihr Auto geht kaputt, wenn sie das halt tanken. Und deshalb tanken sie das nicht. Und mir scheint es jedenfalls so zu sein, dass es aus Sicht der Tankstellenbetreiber, da gibt es überhaupt kein Interesse dafür aufzuklären. Weil ich natürlich ganz wunderbar hier ein Signal habe, ob ich einen Kunden habe, der dem das wichtig ist, wie viel das kostet oder nicht. Und ja, und wenn ich sozusagen den habe, der das nicht E10 tankt, dann weiß ich, das ist einer, dem ist das letztlich scheißegal.
Der zahlt jeden Preis.
Der zahlt jeden Preis. Also, wenn der Tankstellenbesitzer nebenan den Preis erhöht, muss ich bei dem E10 und beim Diesel muss ich reagieren. Bei dem anderen Benzin, ja, das ist eh wurscht. Der da zu mir kommt, der ist halt einer, vielleicht ist das so ein älterer Kunde von Gauti Elgertsen. Also ich kann mir gut vorstellen, mein Vater, der tankt kein E10-Benzin. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir das vorstellen.
Okay.
Grüße an Papa, man soll mal in die Sendung anrufen.
Genau.
Moin, Junge.
Der Spritpreisdeckel ist die eine Geschichte, die dieser Tage diskutiert wird, was auch diskutiert wird, und das finde ich ein ganz interessantes.
Wobei das ja kein Spritpreisdeckel ist, genau. Ne?
Ja, ja, klar.
Man hätte es noch schlimmer machen können.
Ja, sagen wir so. Ja, noch mehr Geld reinschießen.
Man hätte zum Beispiel tatsächlich einen Preisdeckel machen können.
Genau. Okay.
Also wie ein Mieten- man hätte einfach sagen können, Benzin darf maximal zu 1,50 Euro verkauft werden.
Da gab es ja, glaube ich, sogar aus der CSU eine Wortmeldung, die gesagt hat, ab 1,99, da muss gedeckelt werden. Ich glaube, es war Scheuer, aber der... Ne.
Hat man das nicht in anderen europäischen Ländern so gemacht?
Nee, die anderen europäischen Länder haben auch alle tatsächlich auch alle die Steuern gesenkt. Also das ist... Genau.
Keiner gemacht.
Aber in anderen Ländern hat man das regelmäßig gemacht und meistens mit katastrophalen Ergebnissen.
Ah ja. Was man in anderen Ländern auch macht, ja, herrlich, Moderationsbrücken. Was man in anderen Ländern auch macht, zumindest in Italien, ist was auch diskutiert wird, nämlich die Übergewinnsteuer. Italien scheint diese sogenannten Übergewinne abzuschöpfen, habe ich gelesen dieser Tage. Deutschland nicht, hier wird's diskutiert. Und ich habe das Gefühl, eine Übergewinnsteuer könnte eine schlechte Idee sein. Woher kommt dieses Gefühl?
Naja, das ist...
Ist schwierig. Es ist halt schwierig zu definieren, was ein Übergewinn ist. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das in Italien sehr, sehr eng, worauf sich das bezieht. Und zwar ausschließlich, wenn ich es richtig sehe, auf Mineralölkonzerne. Vielleicht ist es auch noch bei den Gasversorgern, die, falls die kurzfristige Verträge haben, aber ich meine auch in Italien sind die Verträge bei den Gasversorgern eher langfristig. Also ich glaube, es ist nur die Mineralölwirtschaft, auf die sich das bezieht. Und die Idee ist, die macht halt normalerweise eine Marge. Die macht irgendwie einen Preisaufschlag auf Kosten von 10%. Und wenn die Kosten jetzt aber hochgehen, dann bleibt vielleicht die Marge die gleiche, 10%, aber die Eurosumme wird natürlich größer. Und normalerweise, sozusagen langfristig, ist so ein Verhalten überhaupt unproblematisch, weil das sind so Margen sind, die dann typischerweise die Kosten decken. Die Kosten für Marktzutritt decken. Ja, wenn man richtig viel Geld mit Tankstellenbetreiben machen kann, dann macht man halt eine Tankstelle auf. So wie in den 50er Jahren, ja. So wie so Fußballer in den 50er Jahren halt eine Tankstelle aufgemacht haben dann. So, und das ist, also sozusagen langfristig ist sowas kein großes Problem. Wenn das jetzt aber kurzfristig passiert, dann kann es halt durchaus sein, dass man sagt, ja, an der Stelle könnte es ja doch vielleicht ganz sinnvoll sein, diese zusätzlichen Gewinne abzuschöpfen. Da gibt es natürlich eine Diskussion darum, ist es sinnvoll oder nicht, das zu machen? Weil wenn ich weiß, dass das gemacht wird, dann ändert das ja auch meine Entscheidung überhaupt, eine Tankstelle aufzumachen. Ja, wenn ich sozusagen sage, normalerweise mache ich mit einer Tankstelle keinen Gewinn, aber wenn die Russen die Ukraine überfallen, dann ist richtig super, eine Tankstelle zu haben, und deshalb eröffne ich eine Tankstelle und wette halt darauf, dass irgendwann die Ukraine überfallen wird von den Russen.
Nun gut, also ich denke, es gibt auch noch andere Argumente dagegen, denn dein Argument ist ja zunächst mal erstmal ein Abgrenzungs- und Definitionsargument. Und da sagt zum Beispiel Jens Südekum, durchaus nicht unplausibel für mich, zu sagen, Naja, also in der Corona-Krise haben wir es ja auch geschafft zu definieren, was ein besonders betroffener Sektor war, so, und die dann eben Subventionen bekommen haben.
Nein, das habe ich doch jetzt gerade für Italien. Missverständlich. Ich halte das Argument, dann werden keine Kapazitäten vorgehalten. Wenn ich das sehr eng fassen kann hier für einen bestimmten Sektor, die Mineralölkonzerne, die Tankstellenbetreiber. Ich glaube, das Argument an der Stelle ist halt Quatsch zu sagen, dann werden keine Kapazitäten vorgehalten. Und das ist relativ klar, was der Sektor ist. Wenn ich meine, ich könnte jetzt ganz breit definieren, was Übergewinne sind und die dann abzuschöpfen, dann glaube ich, wird es halt relativ schnell kompliziert und ja.
Wie würde ich das denn eigentlich begrenzen? Weil wenn ich sage, es gibt jetzt hier eine Übergewinnsteuer, dann kann ich mir ja auch eine Weltordnung vorstellen, in denen ich einen Untergewinn habe, für den mir der Staat dann eine Kompensation zahlen müsste.
Ja, das hat Rüdiger ja gerade erzählt, dass wir das gehabt haben.
Ach so, dann war ich unaufmerksam.
Ja, ja, aber das war halt auch diskret und diskretionär und das ist halt alles nicht sehr systematisch und das kann dann, also je nachdem, wie die Richter das sehen werden, das sind ja auch juristische Fragen und auch verfassungsrechtliche Fragen, die da mit reingehen, kann es schon sein, dass das Verfassungsrecht dann auch sagt, wenn man das eine A sagt, muss auch B sagen. Ich möchte aber nochmal, ganz grundsätzlich, warum will man sowas überhaupt? Ja, ökonomisch diskutieren, bevor wir dann vielleicht auch in die Kritik gehen. Also also zunächst mal ökonomisch, wenn man einen Finanzierungsbedarf hat, und so kommt das Ganze ja überhaupt erst zustande. Also die Diskussion ist ja zu sagen, auch das sagt auch Jens Südekum zum Beispiel auf Twitter immer. Also wir haben möglicherweise, gehen wir dann Putin, sagen wir mal, Szenario, Worst-Case-Szenario, Putin schaltet dann doch noch den Gashahn ab im Herbst. Die Gaspreise gehen, verfünffachen sich und das wird halt dann massive soziale Verwerfungen nach sich ziehen. Also gibt es einen Finanzierungsbedarf. Jetzt könnte man einfach wieder Schulden machen, theoretisch. Also theoretisch, da würde vielleicht die FDP auch dann politisch entgegenstehen, obwohl auch nicht klar ist, dass die FDP eine Steuererhöhung gerne machen würde. Das wäre die eine Möglichkeit, einfach Schulden zu finanzieren. Wenn du aber Schulden finanzierst, dann hast du natürlich, das würde man gerne machen in einer Situation, wo du eh Nachfrageschwächen hast, ja. Und dann so eine Umverteilung, vor allen Dingen dann ärmeren Leuten zu helfen, würde ja auch dazu führen, im Zweifel, dass die eher mehr konsumieren oder dass man deren Konsum stützt, was dann wieder auch inflationäre Effekte haben würde, weil möglicherweise die Gesamtnachfrage erhöht wird, wenn du das Schulden finanzierst. Und da sagen dann halt die Leute, ja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, wo wir schon so eine hohe Inflation haben, damit wir die nicht noch weiter anheizen. Und das Problem für die EZB ist schwierig genug. Ja, lass es uns nicht noch schwerer machen. Lass es uns das diesmal nicht Schulden finanzieren, wie in der Corona-Krise, als wir das Inflationsproblem noch nicht hatten. Jetzt lass uns mal Steuern erhöhen. Und zwar Steuern in einer Weise, dass die einerseits sozial gerecht sind, möglicherweise aber auch tatsächlich konsumdämpfend in einem anderen Bereich dann wirken. Dass es einigermaßen vielleicht nicht ganz neutral ist auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, aber dass es jedenfalls einen dämpfenden Effekt gibt. Anders eben als bei einer Schuldenfinanzierung. Also das ist ja sozusagen der Hintergrund, warum das gemacht wird. Und jetzt kann man fragen, okay, warum ist dann so eine Übergewinnsteuer besonders gut? Und zwar tatsächlich in der Theorie, also wenn du einen Fall hast, wo das wirklich so ist, dass der Holger, ja, einfach völlig überraschend 1 Million gewinnt oder 1 Million bekommt, 1 Milliarde bekommt und der für die ja nichts getan hat, sondern einfach zufällig bekommt, irgendwie von der Tante oder keine Ahnung, nichts, da er hat sich dafür nicht engagiert, ist einfach auf seinem Konto, dann ist das natürlich, und das auch nicht häufig passiert, also wenn das immer wieder passieren würde, wie gesagt, also dann würdest du halt natürlich gerne haben wollen, dass das eine gute Steuer, das dann wegzusteuern, weil du kannst dich ja nicht wehren. Ja, du kannst ja eben gerade nicht über eine Einkommensteuer sagen, nö, dann arbeite ich halt weniger und produziere weniger Podcasts, was eben dann Wohlfahrtsverluste nach sich ziehen würde, wenn der Holger seine Podcasts nicht mehr produzieren würde und so weiter und so fort. Konsumsteuern, dann würdest du eben weniger konsumieren, wäre auch schlecht für die und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie eine in der sehr abstrakten Theorie ist das eigentlich eine relativ gute Idee. Ja, weil man sich eben nicht wehren kann und dann kann man sogar noch moralische Argumente aufmachen, die sind irgendwie unverdient, diese Gewinne und so weiter und so fort. Also jedenfalls, das erstmal als Hintergrund. Wie gesagt, und dann gibt's halt diese Probleme. Dann kann man jetzt fragen, und ich will jetzt gar nicht, das will ich jetzt erstmal nur in Klammern sagen, wenn man mit Verfassungsrecht dann redet, die halten davon überhaupt nichts und glauben auch nicht, dass es verfassungsrechtlich verfassungskonform wäre. Klammer zu, das ist nicht unsere Expertise. Sollten wir aber zumindest mal in die Diskussion einwerfen. Also es gibt doch dann noch diesen ganzen juristischen oder den ganzen Schwanz von juristischer Argumentation.
Hast du parat, wie die das argumentieren? Also mit welchen Teil
der Verfassung? Die sagen halt zunächst mal, dass im Grunde genommen muss eine Steuer vorher feststehen. Ja. Du kannst uns dann nicht ex post entscheiden. Also es gibt ein gewisses Rechtsstaatsprinzipien, wenn ich das richtig verstanden habe, implizieren eben auch einen gewissen Rückwirkungs.
Keine Strafe ohne Gesetz, ja.
Ja, Rückwirkungsverbot, im Grunde genommen. Ja, das scheint mir so ein Hauptargument zu sein. Das ist eben also quasi willkürlich.
Gut, du könntest natürlich eine Übergewinnsteuer für zukünftige Übergewinne
erheben. Klar, okay, aber dann hast du die ja jetzt angefallen sind, die wollen.
Nee, die sind durch.
Ich glaube, die wollen die schon, die Politiker, wenn ich es richtig verstanden
habe. Ja, gut, das ist halt dann einfach dämlich. Sorry. Gut, also das ist derart offensichtlich, dass ich nicht rückgreifen.
Ja, es gibt schon rechtliche Konstruktionen, wo das fiskalische Argument so hoch ist oder so wichtig ist, dass das dann wieder über. Aber wir sind alle keine Experten. Ich sage nur, es gibt zusätzlich zur ökonomischen Diskussion noch mal eine ganz intensive verfassungsrechtliche Diskussion. Und nur wenn beides irgendwie zusammenkommt, macht es überhaupt Sinn, das überhaupt anzustreben. Ja, also sowohl die ökonomischen Argumente als eben auch die verfassungsrechtlichen Argumente. Die letzteren lassen wir aber mal weg, weil, wie gesagt, das sind eben nicht unsere Perspektive. Ich würde gerne mal meine Zweifel, also neben den Abgrenzungsproblemen, wobei, wie gesagt, da hat mich Jens Südekum eigentlich überzeugt, das kann man nicht perfekt machen, aber wenn man das unbedingt machen will, könnte man das schon machen. Also ich würde mal gerne andere Punkte machen. Das erste Argument ist tatsächlich, glaube ich, auch ein rechtliches Argument, ist, warum eine Übergewinnsteuer? Warum nimmt man nicht existierende Steuerinstrumente? Das würde, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine verfassungsrechtliche Prüfung fragen. Also mit anderen Worten, warum ändert man nicht die Einkommensteuer oder die Körperschaftssteuer oder so? Es gibt ja Steuern, die man erhöhen kann. Und warum soll man da ein neues, sehr spezifisches, auf einer geringen Bemessungsgrundlage basierendes neues Steuerinstrument schaffen?
Weil wenn du die Konzerne attackierst, verlierst du damit keine Wahlen.
Ja, klar, aber schon klar. Aber ob das juristisch und ökonomisch sind, das ist ein politisches Argument. Ob
ja, klar.
Ein gutes ökonomisches oder juristisches Argument wage ich zu bezweifeln. Der weitere Punkt ist, sowohl die Empirie und die Theorie, sie sind da eigentlich, zeigen uns eher das Gegenteil. Also was wir wissen ist eigentlich, dass eigentlich in weniger konzentrierten Industrien, es ist besonders in wettbewerblichen Industrien, wo eher sozusagen, das hat Christian auch schon angedeutet, wo Preise eher durchgegeben werden. Also es ist gar nicht so klar, dass es geht ja hoch und es geht ja runter. Wir haben bisher über das Runtergehen gesprochen. Aber die Frage ist es denn wirklich so, dass die Preissteigerungen, die wir jetzt sehen, besonders in diesen hochkonzentrierten Industrien stattfinden, oder ist es nicht eher eigentlich so, dass man erwarten müsste, dass in weniger konzentrierten Industrien der sogenannte Pass-Through von irgendwelchen Schocks ist? Und da zeigt die Evidenz eigentlich genau umgekehrt. Also wenn man sich zum Beispiel geldpolitische Schocks anschaut, die werden eher in den wettbewerblichen Industrien und gerade nicht in den konzentrierten Industrien finden die statt. Also auch die Theorie, die sozusagen dahinter steht, die begründet, dass das jetzt besonders in diesen, weil die so hoch konzentriert sind, haben die so stark die Preise erhöht aufgrund der erhöhten Inputpreise für die Mineralölkonzerne. Das ist schon, selbst diese Theorie und Empirie ist tönern. Der zweite Punkt, konzeptionell, wird hier ja gesagt, kann man überhaupt das Argument unvollständiger Wettbewerb und höhere Nachfrage, was ist, wenn die interagieren? Also mit anderen Worten, haben wir hier wirklich einen Wettbewerbsschock? Mit anderen Worten, haben wir hier wirklich eine Situation, wo exogen die Mineralindustrie weniger wettbewerblich geworden ist und dann möchten wir das gerne irgendwie korrigieren? Klammer auf, das wäre vielleicht auch eher eine Frage fürs Kartellamt, Klammer zu.
Das ist schon seit vielen Jahren eine Frage fürs Kartellamt. Das hat sich nur nicht drum gekümmert.
Dafür bin ich auch. Aber wenn es sozusagen ist, wenn der eigentliche Auslöser der Nachfrageschock ist, ja, oder das Missverhältnis zwischen Nachfrage und Angebot, das eben interagiert mit unvollständigem Wettbewerb, ist das wirklich dann der Schuld des unvollständigen Wettbewerbs oder ist es die Schuld des Missverhältnisses von Nachfrage und Angebot? Also das ist gar nicht so auseinanderzukriegen. Und der dritte Punkt ist genau, den du schon gemacht hast, Holger, um es der Vollständigkeit zu machen, ist, wie weit soll das gehen? Das ist so die alte Frage der Ordos. Ja, also was machen wir dann bei zyklischen oder unterdurchschnittlichen Gewinnen oder zyklischen Verlusten? Gleichen wir die auch automatisch aus?
Ich glaube, da sind ein paar Punkte durcheinander gegangen, weil nicht notwendigerweise müssen solche Übergewinne Ergebnis von unvollkommenen Wettbewerb
sein. Genau, müssen sie überhaupt nicht. Das ist der wichtige Punkt. Ja, genau.
Das kann sehr gut sein, dass sie Ergebnis einfach von Quasi-Renten sind oder von echten Renten. Also der einfachste Fall, um hier auch im Konkreten zu bleiben, ist, der Gaspreis auf dem europäischen Markt ist deutlich gestiegen. Norwegen hat ein gestiegenes Einkommen aus dem gestiegenen Gaspreis. Der Gaspreis ist deshalb gestiegen, weil Russland die Gaslieferungen verknappt hat. Bislang ist es ja nicht so, dass wir weniger Gas aus Russland freiwillig großartig abnehmen, sondern hauptsächlich hat Russland die Gaslieferung nach Europa verknappt. So, damit entstehen Gewinne in Norwegen, die höher als normal sind. So, und da gab es zum Beispiel in Italien die Diskussion darum zu sagen, okay, wenn das der Fall ist, kann es sein, dass es für die Europäische Union insgesamt günstiger ist, als Nachfragekartell aufzutreten. Und dann sind wir sehr dicht in dem Bereich von, das ist im Grunde genommen eine Übergewinnsteuer auf Norwegen. Und zu sagen, wir fragen ein bisschen weniger Gas aus Norwegen nach, damit schaden wir uns zwar selber, aber damit können wir den Preis so weit senken, dass unser Anteil von dem Kuchen, den wir produzieren, so viel größer wird, dass das gesamte Stück von Kuchen, was bei uns bleibt, größer ist, als dass wenn wir mehr nachfragen aus Norwegen zu einem wesentlich höheren Preis. Der Kuchen wird größer, aber hauptsächlich geht der nach Norwegen. Also das ist, glaube ich, an der Stelle eine wichtige Überlegung, wo man eben auch sagen kann, na natürlich, das ist eine Besteuerung, in dem Fall Norwegens, wenn man so etwas machen würde. Nicht durch ein Steuerinstrument, sondern durch ein quasi Steuerinstrument. Das aber in einem vernünftigen Interesse sein könnte. So, und das kannst du jetzt weiterspinnen, weil natürlich aus Russland auch andere Dinge nicht mehr exportiert werden dürfen oder sie nicht mehr überhaupt zu uns hin exportiert werden oder weil die Russen das entschieden haben oder weil wir das entschieden haben. Darunter fallen eine ganze Reihe von energieintensiven Produkten. Darunter fallen eben auch verarbeitetes Mineralöl, fällt da auch drunter. Also wir haben eben auch in der Vergangenheit nicht nur Rohöl aus Russland importiert, sondern auch zum Beispiel Diesel oder Benzin.
War mir gar nicht klar. Ich dachte, das hätte alles hier raffiniert. Okay.
Nee. Das ist also zum Teil wird eben auch
Diesel vor allen Dingen.
Vor allem Diesel halt importiert, weil das ist wesentlich, also Diesel kannst du etwas besser transportieren als Superbenzin. Mhm. Und dadurch ergibt sich natürlich die Situation, wenn die Russen das nicht mehr exportieren, aus unterschiedlichen Gründen, ja, dann steigt bei gleicher Nachfrage hier der Dieselpreis, der normalerweise ein Signal wäre, bau doch mal hier eine weitere Raffinerie auf. Ja. Also selbst sozusagen die Marge über den Kosten, die Spreizung zwischen Rohölpreis und Dieselpreis geht auf. Das ist normalerweise ein Signal, bauen wir doch mal eine weitere Raffinerie. Natürlich in der ganz kurzen Frist passiert das nicht. So, und jetzt da reinzugehen und zu sagen, okay, diesen zusätzlichen Gewinn, das ist ja nicht viel anders als mit den Norwegern, die jetzt einen zusätzlichen Gewinn machen daraus, dass sie ein Ölfeld haben oder ein Gasfeld haben, den sammle ich ein und verteile den um, weil der ja letztlich in einem gewissen Sinne ungeplant, damit hat keiner gerechnet. Die haben jetzt nicht Raffinerien in Reserve aufgebaut. Das hat aber
mit unvollständigem Wettbewerb oder Markt macht überhaupt gar nichts zu tun.
So, und dann ist eben dann die Frage, okay, will ich diesen Gewinn, der sich ergibt, zusätzlich abschöpfen? Ich glaube sozusagen, in der politischen Praxis ergibt sich ein viel größeres Problem, nämlich, dass du dann, also wir können sozusagen relativ einfach, glaube ich, die Fälle klar machen, wo es zweifelsfrei klar ist, ja, dass norwegisches Gas teurer geworden ist und wir vielleicht den Import von norwegischem Gas gegebenenfalls besteuern sollten. Das ist wahrscheinlich relativ klar. So, bei dem Diesel müssten wir schon genauer gucken. Ja, sind denn da die Mengen zurückgegangen? Aber die politische Neigung wäre im Zweifelsfalle zu sagen, überall, wo jetzt Gewinne gestiegen sind, da fangen wir mal an zu sagen, das sind alles Übergewinne, die müssen wir wegbesteuern. Und dann wird's halt problematisch.
Du brauchst halt eigentlich eine Kasuistik, eine ökonomische Analyse, um das festzustellen, was das eigentlich genau ist. Du kannst nicht einfach auf Bilanzgewinne gucken, ja, oder wie mir jetzt, als ich gefragt habe im Twitter, wo ist die Evidenz, da wurden mir dann gezeigt, dass die aggregierten Profite nach oben gegangen sind. Das ist ja völlig Banane, weil, wie gesagt, es gibt 100 Gründe, wie wir jetzt schon rausgearbeitet haben, warum möglicherweise Unternehmensgewinne nach oben gehen, ja, die alle eben nichts damit zu tun haben, dass man die mal wegbesteuern sollte. Und das ist gefährlich, das juristisch so hinzukriegen. Für mich ist es charmanter dann, wenn es unbedingt sein muss, umzuverteilen, halt das bestehende Steuersystem zu nutzen. Und von mir aus, da finde ich den CDU-Vorschlag charmanter, einfach den Soli für Reiche weiter beizubehalten oder von mir aus auszubauen. Ja, aber da baust du auf ein Steuersystem auf, das du hast, da musst du nicht ständig ad hoc irgendwelche.
Das heißt, mein ungutes Gefühl bei diesem Übergewinnsteuerthema kommt letztlich daher, dass ich einer Politik dabei zugucke, 40 Economics zu machen. Also ich sehe eine Politik ökonomisch argumentieren, obwohl das Argument gar nicht zu 100% ökonomisch ist.
Ein Stück weit, ich denke, ist das definitiv okay. Definitiv.
Es wird halt zu viel über einen Kamm geschert. Und das kriegst du juristisch, glaube ich. Ich bin kein Jurist, vielleicht kriegen findige Juristen dann doch irgendwie hin. Aber das ist ganz schwierig abzugrenzen. Wie gesagt, du kannst natürlich pragmatisch einfach gucken auf höhere Bilanzgewinne. Aber dann besteuerst du Dinge, die du vielleicht gar nicht besteuert eben willst. Das ist genau der Punkt, ja. Und ich sehe einfach keinen Grund dafür, sowas neu zu erfinden, wenn man bestehende Instrumente hat. Das ist jetzt allerdings auch eher ein pragmatisches Argument.
Also das würde ich aber, ich halte das auch für relativ sinnvoll, einfach in die Richtung zu denken. Gegebenenfalls wie du gesagt hast, Veränderung im Einkommensteuersystem, vielleicht mit der einen Randbemerkung, dass es natürlich so den einen oder anderen Spezialfall und Sektor geben kann, insbesondere wenn es zu einer weiteren Ausweitung sozusagen von wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzungen kommen kann, wo man dann vielleicht doch darüber nachdenken sollte, die direkt aus der Maßnahme, so ähnlich wie wir das gemacht haben bei Corona, gab es Maßnahmen, die der Staat ergriffen hat und er hat unmittelbar daraus entstehende Verluste kompensiert. So, genauso kann ich mir vorstellen, dass wenn man sagt, okay, wir machen jetzt ein russisches Gasimportverbot und dann machen wir aber gleichzeitig, dass wir zusätzlich einen Zoll dann auch erheben als Europäische Union auf das norwegische Gas, weil ansonsten der Einkommensanteil, der nach Norwegen geht, der geht einfach durch die Decke. So ähnlich kann ich mir das aber auch vorstellen, wenn man sagt, wir kriegen ein Problem bei der gesamten Menge an Diesel oder an Heizöl, die es gibt, dann machen die Raffinerien irre hohe Gewinne und einfach weil wir eine begrenzte Zahl an Raffinerien haben und der Staat nimmt jetzt eine Maßnahme, nimmt halt einen Teil der Produktion vom Markt. Das ist so ähnlich wie, dass du dass du Monopole, natürliche Monopole regulieren willst. Also in dem Sinne kann man schon, glaube ich, das Argument machen, es ist sinnvoll. Aber wenn, dann muss das eine Maßnahme sein, die sehr konzentriert ist auf die Dinge, die unmittelbar unmittelbar aus staatlichem Handeln. Da glaube ich, die sollte man an der Stelle tatsächlich abschöpfen. Alles andere über die Einkommensteuer machen. Und da denke ich auch, wir brauchen eine erhöhte Einkommensteuer, weil ansonsten heißt es alles aus Ausgabenkürzungen
also
zu machen. Eine progressivere Einkommensteuer. Ja, also wahrscheinlich halt tatsächlich. Also ich denke, das Sinnvollste wäre, den Tarif an die Inflation, also ans höhere Preisniveau anzupassen. Und dann aber einen zusätzlichen Solidaritätszuschlag obendrauf. Scheint mir die einfachste Art, den Spaß zu finanzieren, ja. Also.
Du hast gerade Zoll gesagt. Ist ja auch so ein Ding, was gerade rumgeht. Zölle auf Energieimporte. Würden die da dazukommen oder wären die da irgendwie integriert?
Also es geht ja in der Diskussion, geht es darum, ob gezielte Strafzölle auf russische Energieimporte erhoben werden sollen. Diese Zölle sind natürlich dem Embargo, das wir diskutiert haben, wir auch ein bisschen uns näher angeschaut und untersucht haben, sind sie natürlich verwandt und sie sind letztlich die geschicktere Variante immer. Warum?
Und zwar, Moment, das hat jetzt nämlich auch noch, das habe ich auch erst in den letzten Wochen gelernt, das hat tatsächlich EU-rechtlich, da gibt es einen EU-rechtlichen Schlenker.
Ja, der Orban hat uns da nochmal einen Push gegeben.
Weil nämlich das interessanterweise oder auch verrückterweise so ist, dass die Embargo ja oder nein eine Einstimmigkeitsfrage ist, während der Zoll, und zwar in beliebiger Höhe, der dann de facto ein Embargo werden würde, nur eine Mehrheitsentscheidung ist, weil es EU-Handelspolitik ist und dann eben schon mehr.
Wobei auch das nicht, also das, was du gesagt hast, stimmt, aber dass ja ein Embargo notwendigerweise wäre, ist leider auch nicht ganz wahr.
Wenn ich den Zoll auf 100% setze.
Überhaupt nicht. Und zwar.
Oder unendlich, ja.
Okay, in dem Falle geht BASF notwendigerweise pleite. Und zwar nicht, weil sie nichts produzieren können, sondern weil sie einen unendlich hohen Zoll tatsächlich abführen müssen, dann an die EU. Also die werden halt verstaatlicht durch die EU.
Das würde ich denen können.
BASF, fuck BASF, dafür bin ich. Dafür bin ich zu haben, wo kann ich unterschreiben?
Ja, und zwar deshalb, weil du natürlich, es geht darum, ob du Lieferverträge hast und wie Lieferverträge bepreist werden.
Ja.
Und dann, wenn du halt einen Liefertrag hast und du abnehmen musst, dann musst du halt den Zoll zahlen.
Ja.
So, verstehe. Insofern gibt's einen kleinen Schlenker an Unterschied, der aber zum Teil gar nicht so unwichtig ist.
Ja, aber diese ganze Ausrede, der Orban hat das nicht gewollt, deswegen haben wir es nicht gemacht.
Klar, das kann man vom Tisch.
Das muss endlich mal ins Reich der Mythen, und zwar ein für alle Mal ins Reich der Mythen verbannt werden. Ich habe es auch nicht gewusst, gebe ich zu, aber unsere politischen Entscheider hätten das wissen müssen und hätten dementsprechend anders handeln können. So muss man es einfach mal sagen.
Ich vermute mal, dass die in der Diskussion einfach nicht so weit waren. Die haben halt wirklich gedacht, sie würden das als politisches Zeichen sozusagen hinkriegen, da dem Import ein Ende zu setzen. Und jetzt haben sie sich selber genötigt, beziehungsweise durch Orban nötigen lassen, das ganze Ding ökonomisch zu beenden. Also ich vermute mal, dass das eine Prioritätenfrage. Ja gut, es ist die EU. Was erwartest du denn?
Ich erwarte da mehr.
Also ich glaube, dass tatsächlich diese Liefervertragsgeschichten durchaus eine Rolle in der Frage gespielt haben. Das wäre meine Vermutung. Weil die natürlich die entsprechenden Lasten umverteilen, weil das ist sehr unterschiedlich verteilt in der EU, wer diese langfristigen Lieferverträge hat. Wir haben ja gerade einen genannt, der sehr langfristige Lieferverträge hat. Deutschland hat insgesamt relativ langfristige Energielieferverträge immer geschlossen. Aber da sind dann meistens auch Abnahmeverpflichtungen drin. Und das macht ja, aber dann...
Aber das kann man doch rechtlich auch aushebeln, oder?
Nein, natürlich nicht. Solange da nur ein Zoll ist, und ein Zoll ist, musst du abnehmen. Fertig. Du musst den Zoll zahlen. Ja, das ist sozusagen, da änderst du halt nichts dran. Aber jedenfalls, was ich aber eigentlich vorhin sagen wollte, ist, das Interessante bei dem Zoll ist, anders als beim Embargo, dass natürlich diejenigen, die für die es sau wertvoll ist, weiter das Zeugs zu kaufen, das sind dann sehr wenige, die können es dann halt immer noch kaufen, aber der Preis dafür, der geht eben nicht dann nach Russland, sondern der geht in den EU-Topf und kann von da aus oder wird dann von da aus entsprechend an die einzelnen Länder verteilt. Und das ist einfach wesentlich attraktiver oder das ist sehr attraktiv relativ zu einem Embargo. Nur wenn man eben Zoll sagt, da muss man damit rechnen auf der anderen Seite, dass es zu einem Embargo russischerseits kommt.
Ja, aber darum geht's ja, glaube ich. Ne?
Aber genau darum geht's natürlich dann in der zweiten Stufe politisch.
Ja, genau.
Dass es natürlich genügend politische Kräfte in der EU gibt, die genau das eben nicht wollen.
Bevor wir jetzt gleich die Sendung beenden, ein Begriff ist noch gefallen, den ich nochmal abfragen wollte. Natürliches Monopol. Was ist ein natürliches Monopol und was ist sein Gegenteil, das künstliche Monopol?
Und ein natürliches Monopol ist, wenn du auf zum Beispiel, das klassische Fall ist eine Eisenbahnstrecke zum Beispiel.
Ja.
Also wo du aufgrund der technischen Gegebenheiten es eigentlich nur sinnvoll ist, einen Anbieter zu haben.
Mhm.
Das heißt eben nicht für die Züge selber, das ist ja der alte Unterschied zwischen dem Netz oder dem Netze sind oftmals so, dass du eben nur ein Netz haben willst, schon aufgrund von Netzwerkeffekten, ja. Du willst ja, dass alle miteinander reden können und so weiter. Das sind so Situationen, wo du klassischerweise da natürliche Monopole hast. Die willst du eben nicht künstlich aufheben im Sinne von, du willst eben gerade nicht mehrere unabhängige Eisenbahnnetze bauen, die dann miteinander konkurrieren können, sondern die Lösung ist natürlich, dass du das entsprechend regulierst. Ja, dass das eben gerade kein privates Unternehmen ist, das machen kann, was es will. Also wie gesagt, möglicherweise die auf diesen Schienen fahren dann schon, da willst du möglicherweise Wettbewerb haben.
Und das künstliche Monopol wäre dann Vanderbilt, dem auch noch die Züge gehören.
Das künstliche Monopol ist da tatsächlich sowas wie weitestgehend die Deutsche Bahn, die eben dafür sorgt, dass auf den Schienen, die sie als Deutsche Bahn Netz betreibt, dass auf den Schienen möglichst wenig Wettbewerb fahren, läuft.
Genau. Künstlich im Sinne von politisch gewollt ist das.
Okay,
genau.
Verstehe. Ja, genau. Na denn, sind wir am Ende der Sendung. Herzlichen Dank bis hierhin.
Schönen Abend noch.
Wir haben vergessen, über die Inflation zu reden.
Was? Bleibt.
Es wird inflationär über Inflation geredet.
Wir werden noch genug Gelegenheit dazu haben, fürchte ich. Rüdiger, Christian, vielen Dank.
Schönen Abend.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.